Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich auf eine Stunde mit dem Schauspieler Heino Ferch. Wir kennen ihn ja aus unzähligen Filmen und Fernsehrollen. Und jetzt haben wir sozusagen die Gelegenheit, ein bisschen hinter die Kamera zu gucken. Zum Beispiel nämlich, wie Dreharbeiten so laufen. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Ferch. Schönen guten Morgen.
Vielen Dank, ich freue mich auch. Guten Morgen.
Ab heute kann man Sie in der ARD-Mediathek in einer Serie sehen, Die Saat, tödliche Macht. In Ihrer Rolle als Ermittler müssen Sie einiges wegstecken, diesmal in Spitzbergen. Aber ich habe ja gesagt, wir gucken auch hinter die Kamera. Und da habe ich gelesen, während der Dreharbeiten gab es Eisbärenalarm. Erzählen Sie mal.
Nun, Spitzbergen in der Arktis oben hat 2.500 Einwohner und 3.000 Eisbären, laut Fremdenverkehrsamt. Und es gibt bei Dreharbeiten, die da oben stattfinden, immer Guides, die die Dreharbeiten begleiten. Die sind bewaffnet. Und da wir in den Sommermonaten, also in Wochen im Juli, August gedreht haben, da oben muss man immer damit rechnen, auch dass Eisbären von den Gletschern, von den ganz kalten Regionen auch Richtung Ortschaften kommen. Und jedenfalls sind wir betreut worden. Und es gab auch einmal einen Alarm, da ist ein Tier gesehen worden und alle in die Autos. Und eine halbe Stunde später war wieder grünes Licht und dann ging es weiter. Aber das ist ein gängiges Prozedere, wenn man dort vor Ort arbeitet.
Aber gesehen haben Sie keine Eisbären, keine Wilden, oder? Doch, haben Sie auch selber gesehen?
Doch, haben wir auch gesehen,
Oh, das ist auch ein irres Gefühl, oder?
Das ist faszinierend. Es war eines der wirklich spektakulärsten Drehorte, an denen ich je gewesen bin. Mhm. Es war eine lange Reise da hoch und wie viel Tierbegegnungen mit, wie gesagt, Eisbären, auch den einen, den wir Richtung Set hatten, der war in der Ferne zu sehen, ein paar hundert Meter weg gewesen, aber diese Scouts, die da begleiten, so ein Filmteam, die bei Außenaufnahmen sind, schauen sehr genau. Und dann gab es auch an den zwei freien Sonntagen von der Filmproduktion, der Serviceproduktion vor Ort, die große Schiffe haben auch und die eine Menge mit National Geographic machen, Tierfilme und große amerikanische Filme, die sind sehr, sehr gut ausgestattet, gab es Touren zu den Gletschern und da gab es auch auf den Gletschern Eisbären, die wir gesehen haben aus der Ferne, also 100 Meter weg. So nah ist man rangekommen, das sind ganz tolle Begegnung gewesen, ja.
Also tatsächlich noch Dreharbeiten, die selbst ein Schauspieler wie Heino Ferch, der ja nun in vielen Rollen zu sehen ist, die selbst ihn noch überraschen und besonders berühren können. Sie hören Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Schauspieler Heino Ferch. Aktuell zu sehen in der Serie Die Saat, tödliche Macht. Er ist der Ermittler Max Grosch, der auf eigene Faust nach seinem verschwundenen Neffen sucht, Viktor. Das ist ein junger Investigativjournalist. Dieser Viktor ist Samenkörnern bis nach Spitzbergen hinterhergereist. Herr Ferch, was ist denn das Besondere an dieser Saat?
Es gibt in Spitzbergen oben den International Seed Vault. Das wusste ich nicht, auch nicht, bevor wir gedreht haben. Das ist eine Samenbank für Saatgut, für Reis, Roggen, Weizen, alles, was man sich auf der Welt an Saat vorstellen kann. Die sind da im Permafrost in einem, wie so eine Art Stollen. Das ist von außen gesehen ein Eingang, sieht aus wie eine Kanalisation in Neukölln. Einfach nur so ein Betonklotz. Aber wenn man da reingeht, was wir nicht durften, was aber unsere Regie und Ausstatter einmal durften, das ist streng gehütetes Geheimnis. Da gibt es eine Lagerfläche, Lagerräume, große Lagerräume mit, ich glaube, 800.000 verschiedenen, noch, also komplett ungenmanipuliert, also wie eine Ursaat, die The Seed Backup of the World, wurde das auch genannt. Und da hat mich mein Neffe im Film, gespielt von Jonathan Berlin, der eine Mischung aus Journalist, Umweltaktivist, jemand ist, der einer Spur auf die Schliche kommen möchte und da hochfliegt und sich Zugang verschafft, illegal Zugang verschafft in diese Seed Vault, und ganz genau weiß, was er rausforschen will, weil es gibt eine große Firma, ein international kooperierender Konzern, die, wie ein paar andere auch, natürlich an dem, was die Punchline unserer ganzen Serie ist, wer hat von der Welternährung der Zukunft, wer kriegt das größte Stück vom Kuchen ab? Und Darum geht's.
Welternährung, genau das Stichwort. Also diese Saat wird eingelagert, damit wir im Falle, was weiß ich, von Klimaerwärmung oder so in die Welternährung
nuklearer Katastrophen
sozusagen wieder aufleben, neu aufleben können. Das ja, ist sowas. Ja interessant, ne? Wenn man so ein Thema, was ja in der Wirklichkeit ist, also im dann im Film spielt, hat dieses Thema was mit Ihnen gemacht? Also gerade diese Nähe, Klimaveränderung dann da in Spitzbergen, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Man ist da schon am Nabel, ein Stück weit am Nabel der Welt. Ich hatte persönlich erstmal einen riesen Ausatmer, so weit weg von dem, doch ich empfand es als sehr hysterisches Zentraleuropa mit diesen Millionen von Impulsen, die jeder Mensch von uns mitten in Mitteleuropa jeden Tag irgendwie ausgesetzt ist. Da ist man München war mein Abflugort, 2 Stunden nach Oslo und dann nochmal 4 Stunden nach Longyearbyen. Das sind 6 Stunden gerade hoch, kurz vor dem Nordpol, ist man erstmal weit weg und hat wenig Menschen, viele Tiere. Und dann kommt dieses Thema, was man an den Gletschern, an den Bergen, an der ganzen Landschaft sieht. Die Guides erklären einem ganz genau, vor 10 Jahren war die Eisschicht noch da. Das sehen Sie da an dieser dunklen Linie. Mhm. Vor 5 Jahren war sie da. Man sieht ganz haptisch, direkt vor Augen, wie die Erwärmung des Planeten, wie es zum Rückgang dieses Eises führt. Also man hat es wirklich wirklich erschreckend nah und man stelle sich vor, was 30 Jahre später ist.
Das lässt einen nicht unberührt. Ne?
Lässt einen nicht unberührt. Dazu kommt, was wir aber alle mitgekriegt haben, letztes Jahr aber schon, dass die Invasion von Russland in der Ukraine ja auch dazu geführt hat, dass strategisch die ganzen Kornkammern der Ukraine auf einmal blockiert waren. Also was für ein Zyklus an Auswirkungen es hat, wenn politische oder wirtschaftliche Macht im Spiel ist einem da ziemlich erschreckend vor Augen geführt worden.
Also das ist, man merkt, das ist ein Wirtschaftskrimi, der sehr nah an der Wirklichkeit ist. In diesem Plot, Sie haben ja schon gesagt, gibt es Aktivisten, es gibt Politikerinnen natürlich, es gibt Firmenbosse. Richtig. Aber irgendwie finde ich so, Gut und Böse ist nicht so eindeutig verteilt, weil das dahinterliegende Thema ist eigentlich so pragmatische Politik gegen Überzeugungen. Und wo Sie jetzt gerade gesagt haben, diese Nähe zu dem Thema, die Sie da auch erlebt haben, wenn ich Sie jetzt fragen würde, womit retten wir denn die Welt? Pragmatischer Politik oder mit Überzeugung?
Da fragen Sie mich was.
Das geht einem ja durch den Kopf, wenn man den Film sieht.
Mit sehr guten, sehr verantwortungsbewussten Menschen, die sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft wissen, was sie tun und nicht nur auf den Aktienkurs achten und auf ihr eigenes Standing, sondern versuchen, was im Sinne der Menschheit zu tun. Das wäre es. Es ist ein super komplexes Thema. Das ist richtig. Ja, wir haben ein sehr komplexes, wie soll ich sagen, Figurenkabinett in dieser Serie, aber auch ein Abbild unserer Gesellschaft, weil das, was wir da erleben, ist, glaube ich, tagtägliches Geschäft.
Und finden Sie das so ein Thriller, also zu so einer Diskussion, wie wir sie ja tagtäglich führen, die ja viel auch zu anstrengend ist? Man wünscht sich ja manchmal eine Person, die sagt, das ist jetzt richtig. Viele Menschen wünschen sich das. Kann ein Thriller zu so einer Diskussion, zu so einer anstrengenden Diskussion was beitragen?
Ach, ich denke, dass wir eine Mischung haben von diesem komplexen Geflecht, als aber ganz klar ein Mann vermisst einen Lieben seiner Familie und macht sich Sorgen, hat Angst und gerät selber ins Kreuzfeuer, ist ein emotionaler Vorgang, der ich glaube, für viele Menschen funktioniert. Und sie lernen ja das Thema, was so komplex ist, durch meine Augen kennen. Also ich bin der Transporteur, der emotional in Schwierigkeiten gerät und der auch verzweifelt ist und der dieses Abenteuer durchlebt. Ich denke, das ist der richtige Weg, um Leute an die Hand zu nehmen und daran zu führen an das Ganze. Das ist komplex, ist anspruchsvoll. Wir fordern den interessierten Zuschauer und haben gigantische Bilder dabei. Das, was wir oben schießen durften, was wir abfotografieren durften, die 4 Wochen, die wir in Spitzbergen waren, ist was ganz Besonderes.
Und ab heute zu sehen in der ARD-Mediathek am 9. und 10. Dezember, übrigens dann im 1. Die Saat, tödliche Macht. Und was ganz interessant ist, es ist eine Kooperation gewesen zwischen der ARD und einem norwegischen Sender, auch mit einer sehr beliebten, ultra beliebten norwegischen Schauspielerin Ingrid Wurzel-Berdal. Bestimmt auch eine interessante Zusammenarbeit, so international, oder?
Es ist riesig schön mit den Kollegen aus. Wir hatten die neben Ingrid, die an meiner Seite die Hauptrolle spielt, die weibliche, noch ein paar andere norwegische Kollegen aus London, aus England waren Leute da, aus Belgien, wir hatten ja auch einen Italiener am Set gehabt und ein paar Deutsche, ein paar Tschechen. Wir haben das meiste in Prag gedreht, also alles, was innen auch in Spitzbergen ist überwiegend in Prag gedreht. Schauspieler ticken eigentlich auf der ganzen Welt ähnlich. Es ist aber immer toll, neue Kollegen zu kennen. Und ich persönlich liebe es, in Englisch zu arbeiten. Die ganze Serie ist in Englisch gedreht. Wobei man sagt, wir haben ja zwei Fassungen, die in der Mediathek zu sehen sind. Einmal eine komplett deutsche Version. Und dann gibt es aber die internationale Fassung, die ist komplett Englisch. Und die deutschen Rollen, wenn untereinander telefoniert oder Szenen gibt, sind in Deutsch und die wurden dann Englisch untertitelt. Und die Norweger sprechen Norwegisch und wurden Englisch untertitelt. Das ist so die internationale Fassung, die auch denn überall auf der Welt zu sehen sein wird. Aber wir kriegen auch, und das ist in der ARD am 9. und 10., wo ja am Samstag am 9. vier Folgen direkt hintereinander abends gesendet werden und am Sonntag die 5 und 6, wir kriegen die deutsche Fassung.
Heino Ferch in der Rolle des Max Grosch in dieser tödliche Macht. Er ist der Ermittler, einer, der gerade gesundheitlich etwas ausgenockt ist, deshalb nur als Ausbilder arbeiten darf, auch insgesamt nicht besonders gut drauf, ziemlich einsam nämlich. Also so angeschlagene Polizisten, kantige Einzelkämpfer, das ist ein häufiger Charakter von Ihnen, Herr Ferch, oder? Mögen Sie solche Typen?
Ja, es gibt so ein Muster von Menschen, das hat mich in dem Beruf immer angezogen. Ja, Leute, die Männer, die unter Druck stehen, Männer, die sich aus einer schwierigen Situation rausarbeiten müssen. Das ist ein Thema, was mich eigentlich immer begleitet hat und was mich, weil es Konflikte bietet.
Also angeschlagene Typen, die Sie ganz gerne spielen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine andere Serie vor Augen habe, Simon Kessler, verkörpern Sie in der TV-Krimi-Reihe Nordholm. Also über Gefühle reden ist so nicht dessen Stärke, auch überhaupt Gefühle zeigen. Das sind ja die Möglichkeiten als Schauspieler, so einen Charakter nicht zum Klischee werden zu lassen, doch auch, ja, wie groß sind die? Exakt dosierte Gesten, ein Gesicht, das nicht in Grimassen sich verliert und dennoch Bände spricht, so hat mein Kritiker über Sie gesagt. Wie lässt man so einen Charakter nicht zum Klischee werden?
Versuchen, authentisch zu sein.
Fühlen Sie sich rein in die?
Ja, natürlich, das ist meine Arbeit. Jede Situation, die Perlenkette der Rolle in einer Rolle, in einer Serie oder in einem Zweiteiler. Die Kessler-Rolle ist ja immer in 2x90 erzählt worden. 4-mal haben wir das bisher machen dürfen. Das ist eine ganz andere Rolle als Max Grosch. Kessler ist so ein FBI-Typ, der kommt, wie sagt, wir übernehmen und dann geht der da eiskalt durch und ist sehr rücksichtslos und sorgt auch für Konflikte und das ist ja immer das Spannende. Und Max Grosch ist jemand, der mit sich auch hadert und der struggelt und der Mann ist. Was selten ist, dass ich so eine angeschlagene Rolle spielen durfte.
Mir ist noch eine ganz andere Rolle von Ihnen im Gedächtnis geblieben, weil Sie da auch so einen seelisch verwundeten Charakter darstellen. Aber einen, der immer total explodiert, immer mal wieder. Sie verkörperten den Regisseur Fritz Lang in dem gleichnamigen Kinofilm. Erinnern Sie sich an diese Rolle?
Ja. Ja, natürlich. Habe ich hier in Köln, Düsseldorf, in Aachen haben wir das gedreht.
Was hilft bei der Erarbeitung von so einer Rolle? Also was ist die Herausforderung auch gerade von so einer historischen Figur?
Dass es jemanden gab, der gelebt hat, dass es die Möglichkeit gibt zu recherchieren, dass es die Möglichkeit gibt mit dem Autor und dem Regisseur sich einzuarbeiten in das, was damals anscheinend geschehen ist. Das Interessante von der Fritz-Lang-Rolle beziehungsweise des Films war ja die Der andere in uns, hieß das, glaube ich, Fritz Lang, der andere in uns, ist, dass ja doch Fritz Lang Zeit seines Lebens mit einem komischen Tod, an dem er beteiligt war, dass ein Mensch umgekommen ist in seinem Apartment, wo er in Berlin gelebt hat. Und als großer Ufa-Star damals wurde er mit Samthand schon angefasst, aber in diesem Raum, wo auf einmal ein Mensch tot war, eines Morgens waren er und seine Frau und das ist nie ganz aufgeklärt worden, was da los ist. Und der Regisseur Gordian Mauck, mit dem wir diesen Film gemacht haben, ein Schwarz-Weiß-Film, also wie wann darf man heute schon einen Schwarz-Weiß-Film drehen?
Und vor allem noch kollagiert mit tatsächlich echten Szenen aus dem Fritz-Lang-Film M, Eine Stadt sucht einen Mörder.
Genau, und die These von Gordian Mauck ist ja, der Lang arbeitete mit M sein eigenes Trauma auf, dass er an diesem Mord beteiligt war. Das ist ja nie, man hat nie aufgeklärt, genau, wer hat geschossen. Das ist eine Waffe losgegangen und Lang war einer derjenigen, die anwesend waren. Aber er war ein Star und es ist, und wenn das passiert ist und wenn er selber abgedrückt hat und er der Mörder war, was nie wirklich geklärt wurde, macht das ja was mit einem Mann. Ja. Und der Gordian Mauck, der das Buch geschrieben hat und inszeniert hat, hat die These als Film inszeniert. Lang war es und verarbeitet mit diesem Film M, der zu den Filmen vorher ein völlig anderer war, sehr persönlich sein eigenes Trauma auf.
Und diese Trauma-Ausbrüche müssen Sie ja wirklich sehr explosiv spielen. Also ganz anders als beispielsweise eben, wo Sie in anderen Rollen manchmal nur mit dem Mundwinkel irgendwie eine Andeutung machen. Da geht das richtig explosionsartig zu. Ja. Angefangen haben Sie ja als Schauspieler beim Theater, da muss man ja sowieso größer spielen, ne? Oder ja, also tatsächlich körperlicher spielen, um das Publikum
Medium,
zu erreichen.
Ja, ist eine andere Art, ist eine etwas andere Art zu arbeiten.
Das fehlt Ihnen das manchmal?
Mir muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Jahre, ich war in Berlin an einer freien Volksbühne 3 Jahre, dann am Schiller-Theater und dann habe ich gastiert in Hamburg am Schauspielhaus und am Burgtheater in Wien. Hab eigentlich immer eher die Leidenschaft der kleineren Gesten gehabt. Es hat sich relativ schnell die Kamera, das Drehen an mich gewendet, dass dieses Medium. Ich habe sehr viel und ja, bin nach.
Es liegt Ihnen mehr, weil Sie die kleineren Gesten.
Es ist der Klaus-Maria Brandauer hat mal irgendwann gesagt auf die Frage, was würden Sie gerne in Ihrem Leben erreichen? Er sagt, ich möchte auf der Bühne stehen und Hamlet nur denken und nicht sprechen, nur das Publikum weiß, was gemeint ist. Das fand ich einen sehr schönen Satz. Wenn man das kann, wenn das in Reaktion in seinem Verhalten, wenn man das schafft, das ist natürlich der Wahnsinn. Aber das ist sehr hochgegriffen. Mir hat die Authentizität des weniger als mehr oder der richtige Blick an der richtigen Stelle sagt mehr oder die richtige Pause dazu lässt den Zuschauer doch sagen und denken, was meint er jetzt? Und es ist meistens viel klarer als Worte, die gesagt werden.
Also gar nicht alles zeigen, sondern auch ein bisschen den Zuschauer mit einfühlen lassen.
Jana, das lebt ja davon, dass der Zuschauer doch mitgeht. Der weiß ja mit dem, was an Szenen gekommen sind, was gesagt wurde, was Menschen denken, wie Menschen sich verhalten, ist der Zuschauer mitten im Thema. Dem muss man nicht ständig alles aufs Tablett servieren. Der ist doch, der lebt ja ein Stück mit, die 2 Stunden oder anderthalb.
Sagt Heino Ferch. Er hat angefangen am Theater, aber vorher vielleicht gehen wir nochmal, Herr Ferch, auf Ihre Schauspielausbildung in Salzburg am Mozarteum. Für Sie als im Norddeutschen, in Bremen geborenen, war das schon mal 87, als Sie dahin sind, eine große Umstellung?
Bremerhaven geboren, muss ich natürlich jetzt erstmal korrigieren.
Ja, natürlich, das muss korrigiert werden.
Nein, das muss man schon.
So viel muss sein.
Genau, das muss man schon. Ja, na, wie soll ich sagen? Ich bin ja auf die Bühne gekommen als Artist. Ich war Kunstturner in meiner Jugend und bin von einem Regisseur, da war ich 15, für ein Musical in meiner Heimatstadt, ein klassisches Dreispartentheater, gesagt hat, ich brauche Jungs, die irgendwie Flickflacks machen können und einen Salto und nicht auf die Schnauze gehen und Lust haben, ein bisschen zu tanzen und mit den Mädels hoch die Tassen, jippie, yay. Und so habt ihr da jemanden, haben die gesagt, ja, wir haben hier einen Turnverein, wir sind hier, die sind Bundesliga-Turner, also die fragen doch mal da. So zack, haben sie gemacht, haben wir gesagt, ja, klar, haben wir Lust dazu. So ging es ja bei mir los.
Zeichnen Sie ein ganz anderes Bild als den Hanno Ferch, den jetzt jeder im Kopf hat wahrscheinlich. Also Flickflack, hoch die Tassen, Turner,
ja,
so hat es angefangen bei
Ihnen. Das war meine Jugend, ja. Ich war bis zum Abitur, war ich jeden Tag in der Turnhalle. Und als dann das Theater kam und sagte, wir brauchen Artisten, so Kaskadeure, ihr könnt, dann haben wir leidenschaftlich, Concord war das Musical, was als erstes in meinem zarten Alter mit 15 auf mich traf, mit voller Leidenschaft gemacht und ab da ging es bis zu meinem Abitur, bis ich die Stadt verlassen habe zum Studieren, ging es von einer Produktion in die nächste. Das war, auf einmal ging es nach der Schule mittags auf die Theaterprobe, dann in die Turnhalle 3 Stunden und dann abends auf die Vorstellung. Das war so fast jeden Tag das Programm, was ich machte. Voller Leidenschaft, voller Liebe und Lust.
Abitur auch noch geschafft?
Ja, auch noch geschafft, genau, das nebenbei, das ist richtig bemerkt, da bleibt bei so viel Zeug nicht so viel Zeit fürs Lernen, das habe ich geschafft, das ist in der Tasche gewesen und dann hat sich während dieser Jahre herausgestellt, irgendwie das ist von uns Vieren, die damals auf die Bühne kamen in der Jugend, sind 2 klassische Tänzer geworden und 2 Schauspieler.
Ja, warum haben Sie sich dafür für Schauspielerei entschieden und nicht für die Turnerei oder eben Tanz?
Naja, Tanz, das haben wir schon, als wir die Jahre mit denen vom Corps de Ballet zusammen auch gearbeitet haben, selber auch irgendwie Stangenarbeit gemacht und en deux, trois, quatre, cinq, six und so Zeug und versucht das Sportliche ein bisschen in Ballett auch umzusetzen immer wieder, was lange Zeit einfach nur sportlich war. Aber nun gut, da war der Kontakt sehr nah zu den Kollegen vom Corps de Ballet und man merkst du schon, dass das magische Alter 30 für Tänzerinnen und wenn du Solotänzer bist und pas de deux und Stämmen und zwar also noch Untermann bist, dann geht es noch mal 10 Jahre weiter, aber die körperliche Höchstleistung, die Balletttänzer machen, die nur mit 500%iger Leidenschaft für diese Ausdrucksform, für diese Kunst zu leisten ist und mit der Verletzungsgefahr, mit dem Leistungs-, mit dem Konkurrenzdruck und mit dem auch naturgegebenen Ausstrahlung, die man hat oder die man nicht hat. Das, sowas kann man ja nicht, letztlich nicht lernen. Also große Tänzer sind ja auch mit einer gesegneten Ausstrahlung oder Darstellungskraft ausgestattet. Das hat man oder hat man nicht. Wo ich dachte, was machst du mit 35?
Also dann Schauspielerei.
Ja, da gab es ein paar Rollen auch mit so mal 2, 3 Sätzen. Also es wurde, das fächerte sich ja dann während dieser Theaterzeit neben der Schule immer noch mehr auf in andere Sachen. Da haben wir ein bisschen gesteppt und gefochten und dann mit dem weißen Rössel am Wolfgangsee im Hintergrund vom 5-Meter-Brett gesprungen in dicke Matten, die man nicht gesehen hat, aber halt in Wolfgangsee. Und so, und es war so vielseitig und so ein großer Blumenstrauß von vielen Sachen, die so Riesenspaß gemacht haben. Ich habe denen gesagt, ich werde Schauspieler. Und
dann
bin, ja,
sind Sie nach Salzburg ins Mozarteum. Und da ging das dann da so, ja, flott weiter? So,
naja,
weil
ich gesagt,
das hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja, da bin ich aufgenommen worden. Also man,
das
man
ist
macht
ja schon mal was, ne?
Na genau, man macht ja dann diese Tour, die viele aus dem Film Fame kennen. Und diese Tour mit Aufnahmeprüfung, wo 1500 Leute sich für 12 Plätze bewerben. Und dann werden da in verschiedenen Runden die rausgesiebt. Und dann versuchen die Lehrer, einen arbeitsfähigen Jahrgang hinzubekommen. Mhm. Da fange ich an in Hamburg, Stuttgart, München, Wien, Graz, Zürich, Bern.
Den ganzen Zirkus haben Sie durch,
den,
ne?
Ganzen Berlin durchgemacht. Da sind so viele Leute, da muss man auch Tagesform haben. Und hier fliegst du gleich raus, da kommst du eine Runde weiter. Da bist du in der Endauswahl. Klappt denn doch nicht, wenn von den 30, die am Schluss sind, die 14, die Hälfte wieder rausfliegt und so weiter. Also es ist Salzburg geworden. Und das war ein sehr angenehmer Kulturschock aus dem hohen Norden in den sinnlichen Süden, sagen wir so.
Und gelernt? Was haben Sie gelernt? Was würden Sie sagen? Was, also so, Sie haben eben so von diesem Riesenspaß auf der Bühne geredet. Wird einem der so ein bisschen aberzogen während einer Schauspielerausbildung?
Anna, die erste Angst hast du, dass du nie auf diesen Schulen landest?
Dann hast du das geschafft?
Dann hast du das geschafft, du bist erstmal glücklich. Und dann sagen sie dir, ja, das erste Jahr, und dann sieben wir aber noch mal ein paar aus. Also, genau. Und dann wirst du von morgens, was ging morgens um 9 los? Und ich war bis abends um 11 in der Hochschule quasi mit 2 Stunden meine Zeit dazwischen. Da sind so viele Fächer, die da mit Körpertraining und Akrobatik und Steppen und Modern Dance und African Dance und Zeug und Stimmbildung und Sprecherziehung. Und dann gibt's Theorie und dann gibt's. Dann gibt's nachmittags gibt's 3 Stunden dieses Szenenstudium, dann gibt's 3 Stunden das Szenenstudium. Abends um 8 gab's bei uns immer Improvisation bis irgendwie um 10, halb 11, wo du Impulse spüren sollst. Da sitzt du da mit den anderen 12. Dann steht einer ein Stuhl in die Mitte und da sollst du einen Impuls dazu haben. Und dann, ja, da überlegst du erstmal lange, wo ist jetzt mein Impuls? Und schon ist der Impuls längst weg, weil Impuls ist ja ein Impuls, da überlegst du nicht lange. Also bis du das mal raus hast, es geht um Reagieren, um sich verhalten, also so die grundsätzliche Arbeit, sich auf etwas einzulassen, eine Situation, auf was, was auf einen zukommt, sich verhalten. Es gibt einen ganz berühmten Satz, einer meiner Lieblingssätze, die ich je gehört habe, von Stella Adler. Das ist im berühmten Lee Strasberg Institut in New York. Stella Adler hatte Marlon Brando als Schüler und die hat einmal gesagt, nicht spielen, Marlon, sich verhalten. So, das sind Sachen, die man versucht zu lernen als junger, engagierter Mensch. Da hast du immer zu viel Power. Anstatt nur zu sitzen, zu gucken und zu sagen, jetzt gehe ich hin. Na, das muss man erstmal hinkriegen. So.
Und dabei den Impuls nicht vergessen. Heino Ferch, Sie haben das erste Engagement an der Freien Volksbühne eben auch noch im damaligen West-Berlin gehabt. Sie waren am Schiller-Theater, Sie waren am Theater des Westens. Sie haben mit Regisseuren wie Hans Neuenfels und Peter Zadek zusammengearbeitet. Später im Film und Fernsehen mit Volker Schlöndorff, Josef Filzmeier, Margarete von Trotter, Sherry Horman. Wie wichtig sind oder ist die Regisseurin, ist der Regisseur für Sie?
Immens wichtig.
Was lockt er aus Ihnen raus?
Der passt auf mich auf, der sieht die Angebote, der sieht die Stärken und die Schwächen. Und der hat einen Plan, in welcher Farbe er den Film erzählen möchte, für den er angetreten ist. Und der dirigiert, ist ein Dirigent, der versucht auch seine Schauspieler dahin zu bringen, dass das alles zusammenpasst, dass die Farbe, die Farbe bleibt, die er sich vorgenommen hat. Ein Wahnsinn. Der wichtigste Partner am Set ist der Regisseur.
Also Sie können sich darauf einlassen. Sie haben nicht das Gefühl, ich weiß doch selber, was ich will, sondern für Sie ist es so, dass Sie dann gemeinsam die Rolle erarbeiten.
Zuhören ist das Zauberwort, nach wie vor.
Auch als Schauspieler?
Natürlich. Jetzt bin ich ja schon lange in dem Beruf. Hab, wie soll ich sagen, mein Handwerkszeug parat und mache in jeder Szene erstmal Angebote. Und es gibt vielleicht einen Rahmen von, da, wir fangen hier an und dann machen wir da und da hinten ist dann da, wo wir hin müssen. Mhm. Macht mal. Dann mache ich das gerne, weil ich das gerne mache, dass ich es mal machen. Erstmal so, man hat ja was, wenn ich morgens ins Set komme, habe ich ja was vor mit den Szenen, die ich gelesen habe und die wir auf dem Zettel haben heute, die wir auf dem Programm haben. Aber ich bin doch nicht so doof und sage, ich weiß alles besser. Nein, das geht ja auch gar nicht. Das weiß ich ja auch nicht. Ein Regisseur kommt für den Film, den er macht, mit uns zusammen, mit mir zusammen und dann geht man gemeinsam ein Stück des Weges.
Und gleichzeitig, wir haben ja jetzt eben auch drüber gesprochen, über eben den Impuls, über das Fühlen. Und gleichzeitig ist ja eine ganze Menge Disziplin notwendig. Also gerade, nehme ich mal an, also wenn man für Film und Fernsehen arbeitet, ständig rein in die Rolle, raus aus der Rolle, warten. Also Disziplin. Ist das in Ihrer Person schon so verankert durch diesen Sport? Sie haben erzählt, Sie waren bis in der Bundesliga-Turner. Also hat das, korrespondiert das so ein bisschen? Können Sie davon noch zehren sozusagen jetzt als Erwachsener?
Ja, Disziplin und ein Körpergefühl, was man haben möchte und auch auf die Schnauze fallen und wieder los. Versuchen nicht aufzugeben.
Also ja. Wettkampfmäßig auch so ein bisschen? Also
total, ja, klar. Ich meine, auch wenn eine Vorstellung am Theater läuft, wenn der Lappen mal hochgeht, dann geht's los. Und dann, wenn da Sachen passieren, müssen die Kollegen auf der Bühne reagieren. Und das ist eine Stresssituation, die, so bekloppt muss man sein, dass man diesen Beruf macht, liebt. Dieser Stress, der positiv ist, etwas, wenn die Klappe geschlagen ist und eine Szene 4 Minuten dauert, dann will man gut sein, da will man es richtig machen, da will man im Sinne der Situation und der Figur sich richtig verhalten. Und das sind Herausforderungen, die man lieben muss, sonst kann man diesen Beruf nicht machen.
Ich habe Sie mal gesehen, da habe ich erst gar nicht gedacht, dass Sie das sind. Ich habe Sie gesehen in der Show Klein gegen Groß. Mhm. Da haben Sie sich einen Kampf geliefert gegen, ich glaube, eine 10- oder 12-Jährige war das, im Balancieren. Das war so eine Rolle in 5 Meter Höhe, die mussten Sie in so in Schienen halten. Und jetzt weiß ich ja, Sie sind ein Zirkusmensch.
Genau,
das hat Sie wahrscheinlich auch gereizt daran, ne? Weil ich erst überrascht war, warum macht er bei sowas mit und nimmt es ja offensichtlich auch ernst. Sie haben sich ja Mühe gegeben, verloren haben Sie trotzdem.
Ja, ich war nicht schnell genug. Ja, sie war denn schneller, doch. Ja, das ist in Ordnung. Darum geht's ja auch, dass man in Entertainment-Umfang da miteinander das macht und sich vorbereitet und ein bisschen für magische Momente sorgt. Ja, ich liebe Zirkus. Als Kind bin ich leidenschaftlich, da war die Artistik schon irgendwie mit dabei, Artisten und Zirkus hat mich magisch angezogen. Ich bin, wenn in meiner Heimatstadt, wie hießen sie damals, Busch, Roland, Althoff, Krone, wenn sie gekommen sind, ich bin dahin, ich wollte mithelfen. Ich habe im Elefantenzelt geschlafen, ich durfte mal.
Sie haben im Elefantenzelt geschlafen?
Naja, ich bin dahin und bin jeden Tag hin und da war so bei denen, wollte mithelfen. Und irgendwann war ich so müde abends und dann haben die Kinder von dem Elefantendompteur haben im Stroh geschlafen bei den Elefanten. Da habe ich gesagt, bleib ich auch da. Also sowas. Ich bin nach wie vor ein großer Zirkusliebhaber. Ich hatte 3-mal das Glück bei Stars in der Manege als Stars in der Manege, nicht wie jetzt. Es gibt ja jetzt eine Neuauflage. Das war eine große Show, eine große Gala mit Profi-Artisten, aber auch mit prominenten Menschen und die sich etwas aussuchen, was versucht wurde mit Krone und mit der ARD, damals Bayerischer Rundfunk, zu organisieren. Und da habe ich Hochseilakt habe ich mir mit David Dimitri aus der großen Dimitri-Artistenfamilie kommend zusammen erarbeitet. Und dann hatte ich mit einer französischen Bodenakrobatik-Truppe, die hießen Le Petit Frère, die waren aus Paris, mit denen habe ich dann eine Bodengeschichte mal gemacht, 4 Jahre später. Und dann habe ich was mit Pferden noch gemacht, die ungarische Post, wo man auf 2 Pferden steht, die da im Kreis galoppieren und dann kommt von hinten immer wieder, wird ein neues Pferd reingeschickt, das hat so eine Longe auf dem Rücken und das galoppiert dann durch die beiden Pferde, wo man dann die Beine ein bisschen breit macht unten durch und dann greift man eine Longe und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, man vor sich an so 6-7 Meter langen Longen hat man dann 6-7 Pferde, das ist die ungarische Post.
Ich sehe sie quasi vor mir, das waren
immer mit langen Wochen Vorbereitung, anders geht das gar nicht und auch anders wollte ich es gar nicht machen, verbunden, aber die Abende bei Krone im Chapiteau waren, ich glaube, mit die schönsten Abende in meiner ganzen Laufbahn.
Erinnert sich der Schauspieler Heino Ferch hier im Deutschlandfunk Kultur. Die letzten Minuten im Gespräch mit Heino Ferche im Deutschlandfunk Kultur. Die Schauspielerei hatten wir, die Artistik hatten wir. Eben waren wir beim Stichwort Pferde stehen geblieben. Und das ist auch der Sport, mit dem Sie die letzten 20 Jahre, glaube ich, verbracht haben. Sie, Ihre Frau, ist Reiterin, auch bei Olympischen Spielen anwesend gewesen. Gemeinsam haben Sie den Polosport für sich entdeckt. Und auch noch erfolgreich. Landsberg Ammersee, wie ich gehört habe, hat mal deutschen Meistertitel geholt. Was ist der Reiz vom Polosport?
Das Tempo, das Teamplay, die Partnerschaft Spieler, Pferd. Das Tempo vor allem. Das Tempo und wenn Spielzüge klappen, das ist, das macht Riesenspaß. Ich bin da auch völlig zufällig dran gekommen. Das darf ich kurz erzählen, auch wenn Sie eben das Stichwort kurz nannten. Kennen Sie Hart aber herzlich, die Serie?
Ja.
Jennifer Powers. Mhm. Es gab immer in Berlin, als Berlin noch West und Ost geteilt waren, gab es a British Day am Tag der Queen, des Geburtstags der Queen. Und da wurde auf dem Maifeld neben dem Olympiastadion, das ist ja das Olympiagelände von 36, und da gab es auf diesem Maifeld, das ist das Original-Polofeld von 36, als Polo zuletzt olympisch war, gab es immer ein Polospiel. Und es gab ein, ich glaube es war 2000 oder 99, gab es eine Annonce, also gab es eine Ankündigung, dieses Jahr im Polosport Jennifer Powers mit ihren argentinischen und englischen Profis. Ich dachte, mein Gott, die sehe ich in der Serie. Ich war schockverliebt sowieso in diese Frau. Ich dachte, da muss ich hin, das muss ich mir anschauen. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Sport in Berührung gekommen, wie diese Pferde alle an mir vorbei donnerten und diesem Tennisball großen, harten Ball hinterher jagten. Und ich dachte, zwei Jahre später hat mich eine Agentur angerufen oder meine Agentin angerufen. Ja, sie suchen irgendwie Prominente, die schon mal auf dem Pferd gesehen wurden. Und wir haben das gesehen. Wir haben gedacht, irgendwie der Herr Ferch und so, der ist doch auch so ein bisschen damit so. Wir würden für eine deutsche Meisterschaft eine Charity-Aktion machen und geben ihm ein paar Monate Zeit und die Pferde und einen argentinischen Profi. Und ob er Lust hat, Polo kennenzulernen. Ich dachte, ja, sofort. Und bin hängen geblieben. Bin verrückterweise hängen geblieben. Mich hat der Virus sofort gepackt. In dem Moment, wo sie im leichten Galopp mal den Ball so richtig treffen, das macht so Bock. Jeder Golfspieler weiß, wie der Ball sich anhört, wie der Schlag sich anfühlt, wenn der richtig getroffen ist. Und in dem Moment bist du infiziert. Und dann wirst du's, dann geht's 19 Mal daneben, aber der 20. der macht wieder Bock. So, das, sowas. Und so kommt eins zum nächsten und dann bin ich Polospieler geworden und habe meine Frau, die Vielseitigkeitsreiterin war, professionell Vielseitigkeitsreiterin war, denn den Sport nicht mehr weitergemacht hat, dann sind wir 10 Jahre zusammen auf Poloturnieren gewesen, haben eine Menge toller Leute kennengelernt, haben mit ganz tollen Pferden unsere Freizeit verbracht und Menge Adrenalin und Endorphin produziert, weil man nach einer Stunde aus dem Sattel geht und fix und fertig ist, aber glücklich.
Aber glücklich. Ein wunderbarer Ausgleich zur doch auch anstrengenden Schauspielerei. Schauspieler Heino Ferch, Dankeschön.
Sehr gerne.
Heute Abend in der ARD Mediathek zu sehen, in dieser tödliche Macht und am 9. und 10. Dezember im ersten Programm.